Lass uns Platz nehmen. Paulus fragt, was ist der vernünftige Gottesdienst? Wisst ihr, was der vernünftige Gottesdienst ist? Die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Die Armen, denen zu dienen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Ich spreche heute über den modernen Götzenkult, Götzendienst, was das alles so ist. Ich bin selber schockiert, was das alles so ist in unserem persönlichen Leben. Weißt du, wir sagen, wir sind keine Götzendiener, die Zeit ist vorbei. Nein, ich glaube, wir haben mehr Götzen, als wir denken und ahnen. So, aber das nur nebenbei. Der wahre Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, den Armen zu helfen, den Kranken zu helfen, den Mühseligen zu helfen, den Schwachen zu helfen. Das ist der wahre, vernünftige Gottesdienst. Das ist, was Gott wohlgefällig ist. So, nur nebenbei. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Ich freue mich schon über die ganzen Botschaften, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Es fließt. Ich freue mich eigentlich, wenn man Gott sucht, da fließt was, da kommt was rüber. So, dann wird am Freitag das Thema sein, du lebst, wie du glaubst. Und am Samstag wird das Thema sein, Gott bringt alle immer an den richtigen Platz, in der richtigen Situation, in der richtigen Position. Er ist, der die Figuren wie bei einem Schachbrett verwendet und einsetzt. Und ja, er ist der große Spieler. Er ist es, der unser Leben ja am richtigen Platz hinbringt, zum richtigen Zeitpunkt und das Richtige sagt uns. Dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, mach aus deinen Verlusten Gewinne. Eine ganz starke Botschaft, was mich selbst bewegt. Je mehr wir loswerden, je mehr uns weggenommen wird, je mehr wir aufgeben, je mehr wir verzichten, desto mehr segnet uns Gott. Das ist ein Geheimnis, desto mehr segnet uns Gott. Das wird das Thema Sonntag sein. So. Dann noch eine kleine Bemerkung. Bitte lest nicht immer auf dem Zettel. Papier ist geduldig. Das ist der 11., Mittwoch der 11., nicht der 10. Der 11. wird es sein um 16 Uhr. Warum lässt Gott mich so lange warten? Ich bin so ungeduldig. Du auch? Ich weiß nicht, ob es uns auch so geht. Wir können nicht erwarten. Das sollte schon gestern passiert sein. Und so weiter. Aber nein, Gott lässt uns warten und Geduld üben. Das ist unsere Verpflichtung. Der moderne Götzenkult oder Götzendienst, eigentlich, es gibt keine Götzen. Das sagen die Juden, es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Also es gibt keine Götzen, der Mensch macht es, die Götzen, der Mensch macht auf die Figuren und sagt, das ist mein Gott, dieses goldene Kalb oder was es auch immer ist. Und eigentlich letztendlich, wir haben nicht mehr diese alten Götzen von früher, dass dann man irgendeiner Figur, eine Statue nachrennt und sagt, das ist mein Gott. Wir haben ganz andere, die modernen Götter, die sind im Kopf, in unserem Geist, in unserem Denken. Und die Bibel sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt also, alles, was den Platz Gottes einnimmt in meinem Leben, ist ein Götze. Alles, was Gottes Platz einnimmt, ist ein Götze. Das kann der Mann sein, das kann die Frau sein, das können die Kinder sein, das kann die Arbeit sein, das kann das Geld sein, das kann die Gesundheit sein. Alles, was Gottes Platz einnimmt, was wir zuerst morgens denken, an den Garten, an den Balkon oder was es auch immer ist, die Arbeit, immer was als erstes, mein erster Gedanke ist. Die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also wir sollten Gott an erster Stelle haben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn Gott nicht an erster Stelle in unserem Leben ist, dann haben wir Götzen in unserem Leben. Und Götzendiener werden das Reich nicht sehen, sagt der Apostel Paulus. Götzendiener, die immer was anderes vorneweg haben. Sogar die Gemeinde kann ein Götze werden. Dass du sagst, ich kann, also das ist mein erster Platz. Nein, die Gemeinde ist nicht dein erster Platz. Zuerst ist der Herr, dann bist du und dann erst die Gemeinde. Oder dann kommt noch dazwischen deine Familie. Zwischen der Gemeinde und dem dir kommt noch die Familie und dann erst die Gemeinde und vieles andere mehr. Wir müssen die Prioritäten richtig setzen in unserem Leben. Der Herr ist der Erste. Soll der erste Gedanke sein und der letzte Gedanke sein. Denn wir leben von ihm, wir leben zu ihm und alles es kommt aus ihm. Götzendienst. Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das ist schon Götzendienst. Wenn ich auf mehrere Hochzeiten tanze, mehrere Herren diene. Oder weiter sagt uns die Bibel, seht zu, dass unter euch kein Hurer, kein Götzendiener und so weiter sei. Also, das ist praktisch wie Totschläger, Hurerei und Lüge, Mord und Diebstahl. Götzendienst ist genauso schlimm und genauso massiv. Also wir sollten wirklich beten, Herr, mach, behüte mich, dass ich kein Götzendiener werde. Dass ich niemand an erster Stelle setze. Dass ich niemand mehr liebe als dich, Herr Jesus. All die altmodischen Götzen, die sind tot für mich. Wir dienen diesen Götzen nicht mehr. Das Heidentum ist für mich durch das Christentum überholt. Aber was wir heute haben, ist Antichristentum. Alles, was gegen Christus ist. was gegen Christus ist. Das ist also was jetzt Neues. Antichristen, Paulus sagt, dass schon so viele Antichristen unter euch sind, die was anderes lieben, was anderes als Priorität haben in ihrem Leben, nach was anderem trachten, nicht mehr nach dem Reich Gottes. Die heidnischen Götzen sind ausgestorben, aber der Aberglaube ist da. Ich denke nur Esoterik. Meine Medizin. Medizin kann ein Götze sein. Also Medizin ist gut und Medizin ist nicht schlecht. Also ich würde es niemand verbieten. Aber wenn du sagst, ich kann ohne die Medikamente nicht leben. Nein, du kannst ohne Gott nicht leben. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht leben. Aber ohne Medikamente kommst du gut zurecht. Andere in anderen Ländern kommen gut zurecht. So Aberglaube ist, das kann also auch Angst sein oder Furcht haben, Respekt haben. Majestät. Jesus sagt, du sollst niemanden Vater nennen auf Erden außer Gott. Gott ist dein Vater. So, wir lachen über die alten Götzen und wir lachen über die ganzen Heiden, wie sie dort ihre Götzen anbeten. Aber machen wir nicht das manchmal im Verborgenen, im Geheimen auch so ähnlich, nur mit anderen Vorzeichen? In der Bibel heißt es, unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wir sind zur Anbetung Gottes. Wir sollen unser Leiber begeben als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Mein Körper ist die Anbetung. Was mache ich mit meinem Körper? Und heute vergöttern viele Menschen ihren Körper. Da schminken sie, da putzen sie sich, da schmücken sie, da ziehen sich an. Bin ich so in Ordnung? Verstehst? Was ist wichtig? Das Äußere oder das Innere des Menschen? So. Und dann, wer herrscht in meinem Leib, in meinem Körper? Wer kontrolliert mich? Wer beherrscht mich? Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein, heißt es in der Bibel. Bei vielen, Paulus sagt ja, ist eine Behausung der Dämonen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Dämonen manchmal in einem Menschen drin sitzen können. Dann nimmt der eine Geist, der ausgefahren ist, das Haus ist gereinigt. Und dann nimmt er sieben andere Geister, die sind schlimmer wie er selbst. Und dann stürmen sie das Haus und besetzen, und es wird schlimmer wie vorher. Die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das heißt also, es hängt mit uns ganz persönlich, mit meinem Körper, mit meinem Leib, hängt sehr viel zusammen. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Das steht in der Bibel, dieses Gebot. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen mit einem ungeteilten Herzen. Die Frage ist, diene ich Gott mit einem ungeteilten Herzen? Oder muss ich zuerst den fragen und den fragen und den fragen? Wahrer Gottesdienst beginnt im Herzen. Und Götzendienst natürlich auch. Was sind die modernen Götzen unserer Gesellschaft? Ich möchte das also mal allgemein nehmen. Niemand soll das persönlich nehmen und sagen, das hat er auf mich gemeint und auf mich gemünzt. Nein, das will ich nicht. Mit dieser Predigt will ich dich warnen, mich selbst sogar warnen. Man denkt, man glaubt gar nicht. Man erwischt sich, dass man plötzlich im Götzendienst ist. Und man merkt es gar nicht. Ich bin als junger Pastor, die Gemeinde war klein damals und ich musste mit der Arbeit noch gucken, wie ich zu Geld komme und so weiter. Und irgendwo verzettelt man sich. Der Teufel versteht einen so einzuspannen, dass du für gar nichts anderes mehr Zeit hast, nur noch für Geld. Von morgens, wenn ich aufgestanden bin, der erste Gedanke, wo kann ich heute was verdienen? Wo ist eine Marktlücke? Und dergleichen. Bis Gott mir einen Traum zeigte und sagte, guck mal, ich werde gemästet wie ein Schwein und am Weihnachten werde ich geschlachtet. Ich habe mich so erschreckt, als Gott mir das zeigte. Du lebst nur für dich. Du arbeitest nur, dass du dein Einkommen hast. Aber was ist mit meinem Reich? Ja, Herr, ich diene dir. Ganz bestimmt. Ich predige zweimal am Sonntag oder dreimal am Sonntag. Ich tue so viel für dich. Aber bin ich an erster Stelle in deinem Leben? Oder arbeitest du nur für mich? So, ich musste Prioritäten setzen. Und ich möchte dir helfen, dass du das verstehst, was es bedeutet. Wir sollen keine Götzendiener sein. Die moderne Form des Götzendienstes. Der Heilige Geist will uns abhalten von unserem Götzendienst. Unser Ego. Ich bin irgendwo verletzt worden durch irgend so ein Mädel, der gesagt hat, ja, du lebst von unserem Zehnten. Dann habe ich gesagt, und? Aber dann, du, mach das, mach das, mach das. Da begann schon diese ganze Auszugsrei. Und ich bin stolz gewesen, ich habe keine zwei linke Hände, ich kann arbeiten, ich kann mein Brot selber verdienen. Und so bin ich auf diesem Holzweg gekommen. Nur weil jemand da irgendwie so eine dumme Bemerkung gemacht hat. Und oft kommen wir so durch dumme Bemerkungen so auf dem Holzweg und werden Götzendiener. Ich kann Ihnen zeigen, ich kann Ihnen beweisen. Ich bin noch, ich kann was. Und moderner Götzendienst ist, wenn es anfängt mit mein, mit mich und mit mir und mit unser und mit wir. Das ist moderner Götzendienst. Das sind diese Anfangsworte des modernen Götzendienstes. Mein, mich, mir und wir. Und wenn ich als Mensch im Mittelpunkt stehe, wenn ich etwas beweise oder mich in den Mittelpunkt sehe oder mich wichtig nehme. Wir gehören dem Herrn. Wir sind Gottes Eigentum. Und wenn ich so auf mich selber achte, wer bin ich, was kann ich und dergleichen, wir beten oft Gott nicht an. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so mich selbst beobachte, andere beobachte, wir beten Menschen an. Wir verherrlichen Menschen. Pastor sowieso, Evangelist sowieso oder Heiler sowieso. Wir beten Menschen an. Leute, wir sind Götzendiener. Wir verherrlichen den Mann. Und wir wundern uns manchmal, wenn manche Pastoren fallen, versagen, in Sünde fallen und Gott lässt es zu. Und das ist sogar ein Segen, wenn das passiert, denn dann wachen die Leute auf. Das muss man nicht den Pastor anbeten, man muss Gott anbeten. Gott ist der Wichtigste und nicht der Pastor und nicht die Gemeinde und nicht die Ältesten und nicht die Schwestern und Geschwister und so weiter. Weißt du, wir wollen bei Menschen auffallen, aber Gott will, dass wir ihm auffallen, dass er von uns Notiz nimmt. Wir haben in den letzten Tagen mal hier die Botschaft auch gehabt, Aufmerksamkeit sich bei Gott verschaffen. In Matthäus 23, Vers 5, da heißt es von den Menschen, sie wollen von den Menschen gesehen werden, diese Pharisäer, sie wollen gesehen werden. Alle ihre Werke, aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Guck mal, wie fromm der ist, wie der betet, wie der singt, wie der predigt, wie der gibt. Oder was weiß ich, wie der für Gott arbeitet. So fleißig, guck mal, was er alles für Gott leistet. Alle ihre Werke tun sie aber, damit sie von den Leuten gesehen haben. Das ist ein moderner Götzendienst, Leute. Das hat Gott zu mir gesagt. Für wen mache ich das, für die Leute oder für Gott? Und sie machen ihre Gebetsriemen breit, ihre Quasten an ihren Kleidern groß, dass sie gesehen werden. Guck mal, der betet oder so seinen Rosenkranz oder was das auch immer ist. In Matthäus 6, Vers 5, da heißt es, und wenn ihr betet, solltet nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und in den Straßenecken oder sonst noch wo stehen und beten und dass sie auffallen, dass von den Leuten gesehen werden. Du siehst also, Götzendienst beginnt, wenn wir von den Leuten gesehen werden wollen. Guck mal, wie schön der beten kann. Ich sag dir eins, je hässlicher du beten kannst, desto eher hört dich der liebe Gott in aller Liebe. Weißt du, Gott schaut auf das Stammeln, auf das Seufzen der Kinder Gottes und nicht, wie schön er beten kann, griechisch womöglich, lateinisch und hebräisch. Sie wollen von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin, sagt Christus. Wenn man Gott dient, dann soll man von Menschen gar nicht gesehen werden. Keiner soll sehen, dass ich Gott diene. Der wahre Gottesdienst ist sein Körper begeben für die Witwen und Waisen und Menschen in Not in ihrer Trübsal. Menschen sollen gar nicht merken. Sie sollen den Prediger gar nicht sehen. Eigentlich soll ich hinter der Kanzel mich verkriechen, dass man mich gar nicht sieht. Verstehst? Und dann einfach nur flüstern und sagen, dass der Mensch nicht gesehen wird in aller Schwachheit. Weißt du, eigentlich sollten wir in aller Schwachheit predigen und sagen, der bringt sowieso nichts zustande. Aber ich sage dir, dann passiert etwas, wenn ich in aller Schwachheit predige. Der Mensch muss gar nicht im Vordergrund stehen. Und das ist ein moderner Götzendienst, wenn der Mensch im Vordergrund steht. Zuerst wird er gelobt, Pastor sowieso, dann Doktor, der ist Professor, der ist das und der ist das. Weißt du, da ist sein Lohn schon dahin. Dann brauchst du den nicht mehr weiter hören. Der hat schon alles verdient. Aber wenn so ein Straßenfeger kommt und sagt, du, der Herr hat zu mir geredet heute Morgen, ich habe ein Wort vom Herrn, ein Wort der Erkenntnis der Wahrheit, so, man sollte den Sänger gar nicht sehen. Man sollte die Musiker gar nicht sehen. Das sollte alles im Verborgenen geschehen. Die Bibel sagt, wir dienen Gott erst richtig im Verborgenen, in der Kammer. Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Da soll dich niemand sehen. Und das ist mir so groß geworden. Wir dienen manchmal Gott nur in der Öffentlichkeit. Wie schön, in aller Öffentlichkeit. Alle sollen sehen, wie fleißig er betet, wie fleißig er singt, wie fleißig er das und jenes macht. Gott soll im Mittelpunkt stehen all des ganzen Geschehens, der ganzen Geschichte. Sein Wort soll im Mittelpunkt stehen, nicht die Kirche, nicht das Gold und das ganze Klimbim und die ganzen Figuren, die ganzen Statuen. Weißt du, dann sitzt du manchmal und dann siehst du, wenn du in einer modernen Kirche oder alte Kirche bist, da ist Herzog sowieso, da ist der Kaiser sowieso, da ist der sowieso, da guck mal die Figuren an und da kannst du Gott nicht angucken. Am besten, das sollte leer sein und in der Leere ist Gott da, je leerer die Sache ist. So, und hier fängt der Götzendienst an, der moderne Götzendienst, wo einfach irgendetwas im Vordergrund gerückt wird, nach vorne. Hier fängt der Götzendienst an, wo man sich profiliert und sagt, prima, Wunderbar. Ich denke auch, wenn wir singen und beten, wir sollten nicht applaudieren. Gottesdienst ist etwas, wo man Gott die Ehre gibt, nicht dem Sänger. Man kann sagen, du hast gut gesungen, aber das kann manchmal dem einen im Kopf steigen oder dem Prediger. In Amerika ist es so, dass man auf den Prediger zugeht am Schluss nach dem Gottesdienst und sagt, sie haben wunderbar gesprochen, sie haben mein Herz berührt, sie haben genau so richtig getroffen. Mir ist mal passiert, ich habe so einen modernen Prediger aus der Bibelwelt aus USA und da kamen die Deutschen sind nicht so. Und da kamen, die gingen die Leute vorbei, sind geneigt, neigten den Kopf, sie gingen vorbei. Dann kommt er zu mir, Bruder Matthäus, kannst du mir die Wahrheit sagen? Habe ich wirklich so schlecht gepredigt? Kein einziger Mensch ist gekommen und hat gesagt, sie haben wunderbar gepredigt. Ich habe gesagt, nein, wenn sie nichts sagen, hast du gut gepredigt. Wenn sie etwas sagen, dann stimmt was nicht. Aber wir wollen immer bestätigt werden. Und weißt du, wenn du schlecht gepredigt hast, du weißt es, wenn du schlecht gepredigt hast. Und mir geht es oft so, wenn ich dann weiß, also du hast nicht den Nagel auf den Kopf getroffen, du bist daneben irgendwo gelegen, du hast so schlecht gepredigt, habe ich gesagt, lieber Gott, wach du über dein Wort, lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Und dann hinterher merke ich, da kriege ich die Anrufe, du, ich bin so angesprochen worden, du hast genau mein Problem berührt. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, danke, dass du so eine verrückte, dumme, törichte Predigt trotzdem noch benutzt. Und eigentlich, Gott benutzt das Törichte, was nichts ist, und verherrlicht sich. Aber wenn ich denke, oh, heute hast du prima gepredigt. Weißt du, was das ist? Stolz. Und Gott kann Stolz nicht segnen. Gott segnet den Demütigen. Also ich sag's nur nebenbei. Was ist Götzendienst, moderner Götzendienst? Es ist also Selbstdarstellung, das ist Götzendienst, dass ich protze. Guck mal, ich habe gelesen den Shakespeare, den Hamlet und den und den und den. Und ich habe alle Bücher gelesen und jetzt kann ich referieren, jetzt erzähle ich was. Weißt du, wir verlieren das, was Gott uns gegeben hat. Ich denke nur an den König Hiskia. Da kommen die Leute aus Babel und er zeigt den Leuten alles, was er hat, was der liebe Gott ihm gegeben hat. Er hat ihm sein Leben um 15 Jahre verlängert und dann sagt er, guck mal, der Herr hat das gegeben und der Herr hat das gegeben. Und dann kommt der Prophet und sagt, hör mal, was sind das für Leute da? Und alles, was du ihnen gezeigt hast, das werden sie dir wegnehmen. Und genau das passiert, wenn wir viel von uns rausgeben und zeigen, was Gott mir gegeben hat, so Seelenstriptease machen, dann wird uns das alles genommen, ihr Lieben. Das erlebe ich. Also am besten ist, du sagst gar nichts von dir. Was du denkst, was du erlebst, was du erfährst, das sagst du nicht nur dem lieben Gott. Aber wenn du dann erzählst, und ich habe in meinem persönlichen Leben erlebt, wenn ich erzähle, das und das und das und das hat der Herr getan und das hat gewirkt, morgen haben die Ratten das alles aufgefressen. Verstehst? Zeugnis ist gut, ist richtig, aber die Leute sind nicht wert. Weißt du, wir sollen auch die Perle nicht vor die Säue werfen. Moderner Götzendienst ist, wir sollen Gott Dank opfern und sagen, Vater, ich danke dir, das hast du den Klugen und Weisen verborgen und das ihnen, dem Unmündigen hast du offenbart und dankst Gott und gehst weiter. Erzähl nicht so viel von dir. Stell dich nicht im Mittelpunkt. Das ist moderner Götzendienst. Wir versündigen uns, wenn wir andere überzeugen wollen. Und beredet sind und versuchen, ihn zu bekehren, zu heilen, zu befreien, zu halten, bewahren und so weiter. Du kannst niemand bewahren, du kannst niemand heilen, du kannst niemand erwecken, du kannst niemand zu Buße bringen. Du kannst nur bezeugen, der Heilige Geist überzeugt es. Du kannst nur sagen, hör mal, und dann lass Gott arbeiten. Aber moderner Götzendienst ist, dass ich dann sage, du musst zu mir kommen, jetzt sich hier hinsetzen, ich werde was erzählen und dann, ich werde die ganze Wahrheit sagen. Also alles aufklären durch und durch. Der Heilige Geist belehrt uns. Die Salbung ist es, was uns belehrt. Und nicht ich. Ich kann nur den Anfang machen, ich kann den Impuls geben, ich kann anstoßen. Alles andere muss der Herr machen. Aber nicht dann der Glaubensgrundkurs und dieser Kurs und dieser Kurs und dieses Seminar. Wir versuchen, die Menschen zu bilden. Der Heilige Geist bildet die Menschen aus. Der Heilige Geist bildet die Menschen aus. Der Heilige Geist überzeugt die Menschen und er guckt, dass die Frucht endlich mal wächst und dass Knospe wird und dass das Blatt kommt und dass ein Stängel kommt und dass ein Setzling da hochkommt. Er sorgt dafür. Wachstum und Gedeihen ist seine Sache, aber nicht dich, dass ich ziehe jetzt. Die ganze Erziehungsmethoden, die ganze Pädagogik, in christlicher Pädagogik, ich meine in der Gemeinde und der Christen, ist vielfach ein Götzendienst. Wir machen Kurse, wir machen Fortbildung, wie heile ich Kranke, wie bete ich in Zungen und so weiter. Du kannst nur sagen, wir geben uns Gott hin. Und er ist es, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Viele missbrauchen die Gemeinde. auch als solches, indem sie sich groß hervortun und sagen, wir sind die wahre Gemeinde, wir sind die richtige Gemeinde. In dem Augenblick, wo ich sage, dass wir die wahre Gemeinde sind, wir sind eine verlogene Gemeinde, wir sind Lügner, denn wir sind gar nichts. Wir sind gar nichts. Er ist alles. Und die Gemeinde kann ein Götzendienst werden, für uns persönlich. Kein Ort ist geeigneter als die Gemeinde, gerade da, wo wir uns da gerade als Götzendiener betätigen. Gerade die Gemeinde. Das zeigt, wie geistlich ich bin, wie göttlich ich bin, wie hingegeben ich bin. Verstehst du, ja? Gott holt uns runter auf dem Teppich. Gott holt uns runter. Und dann kommt es raus, wie ungeistlich wir eigentlich sind, wie naiv wir manchmal sind. Gott dient man im Verborgenen. Gott dient man im Verborgenen. Und er wird euch vergelten, öffentlich. Und weißt du, Gott bringt dann auf den Podest. Gott ist der, der dich dann an den richtigen Platz bringt. In der Predigt, du musst kommen und einfach hören. Gott bringt dich dann in der Position. Da, du willst gar nicht hin, aber da kommst du trotzdem hin, weil Gott geplant hat. Er fördert die Menschen. Er greift ihnen unter die Flügel. Er vergilt es öffentlich. Götzendienst ist, wenn man sich selber sucht. Götzendienst ist, wenn man sich selbst verwirklicht. Götzendienst ist, wenn man nur immer an sich selber denkt. Ich will gesegnet werden. Oh Gott, ich. Weißt du eigentlich, warum wir im Gottesdienst sind? Damit mein Bruder, meine Schwester mitgesegnet werden. Damit die was haben. Nicht ich. Ich möchte nur ein Kanal sein, dass Gott durch mich wirkt, dass Gott durch mich jemand ermutigt, dass Gott durch mich jemand stärkt, dass Gott durch mich irgendjemand was vermittelt. Ich will nicht gesegnet werden. Weißt du, du wirst gesegnet, wenn andere gesegnet werden durch dich. Da wirst du gesegnet. Abraham, du sollst ein Segen sein für andere und in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Und Abraham war der gesegnete Mann damals in der Zeit. Also, Götzendienst ist, wenn man sich selber dient, wenn man an sich selbst glaubt, ich bekenne den Herrn. Also, je mehr wir den Herrn bekennen, desto mehr blamieren wir den Herrn. Wir können ihn gar nicht bekennen. Der Herr ist nicht, dass er sich von uns manipulieren lässt. Diese Selbstsucht in den christlichen Kreisen, also überall, ich meine, wir können die Christenheit angucken, wo wir wollen. Man denkt immer nur an sich selbst, man nimmt nur sich selbst wichtig, nur sich selbst, man will sich nur selbst wahrnehmen. Nein, wir müssen Gott wahrnehmen und den Heiligen Geist wahrnehmen und Jesus wahrnehmen. Wir sollen aufhören, sonst sind wir Götzendiener, nur mein Fortkommen, dass ich weiterkomme. Wir müssen manchmal warten auch auf die anderen, dass die anderen auch mitkommen. Manche kommen noch gar, sind noch gar nicht so weit, dass sie dorthin gehen, wo wir sind. Ich denke nur, da ist die Miriam plötzlich aussätzlich geworden. Und weißt du, was damit passiert ist? Aaron und Moses, die beiden Geschwister, die blieben so lange warten, bis Miriam sauber geworden ist, bis der Aussatz sich gelegt hat, bis sie wieder mitgehen kann. Und wir müssen auch manchmal denken, nicht mein Fortkommen, sondern Heiliger Geist, dein Weg, dein Wille soll geschehen durch mich. Nicht, dass ich meine Karriere mache, meine Entwicklung mache und einfach über die Leichen gehe. Nein, Gott arbeitet durch uns. Moderner Götzendienst, was ist das? Man sucht nur seine Erlösung. Ihr lieben Geschwister, wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere, ob Moses oder Paulus, die sagen, Herr, streif mich aus dem Buch des Lebens. Es ist gar nicht so wichtig, dass ich erlöst werde. Hauptsache, die anderen werden alle erlöst. Hauptsache, die anderen kommen durch. Und wir sollten das lernen, was die Bibel uns lehrt, selig ist der, der sein Leben für seine Freunde und seine Feinde lässt, seine Widersacher lässt, sein Leben für andere lassen. Du bist gerettet, also brauchst du keine Sorgen machen um deine Rettung. Viele Menschen haben Angst, dass ich könnte mein Heil verlieren, wenn ich mich viel um die anderen kümmere. Wichtig ist, kommt der andere mit. Und manchmal müssen wir warten, bis der andere mitkommt, bis der andere soweit ist. Und wir müssen aufhören, unsere Siege zu suchen. Hauptsache ich habe den Durchbruch. Hauptsache ich. Nein, wir, als Gemeinde erleben wir alles zusammen. Alles miteinander. So, nicht meine Heilung, sondern die Heilung des Volkes Gottes. Miriam soll gesund werden. Und erst wenn Miriam gesund ist, dann gehen wir wieder weiter. Nicht meine Vorteile, sondern dem allgemeinen Nutzen. Unsere Gaben sollen wir einsetzen zum allgemeinen Nutzen. Nicht, dass ich mich profiliere. Du hast die Gabe. Und jeder hat von uns Gaben, aber diese Gaben sind alle zum allgemeinen Nutzen. Lies mal 1. Korinther 14. Der moderne Götzendiener beginnt immer ich, wir, mein. Aber Jesus lehrt beten, unser Vater. Das ist viel breiter. Unser Vater. Nicht mein Vater, unser Vater. obwohl es sein Vater ist, unser Vater, nicht immer nicht um sich selber drehen, sondern gib uns unser tägliches Brot. Vergib uns unsere Schuld. Nicht mir. Uns. Wir sind alle schuldig irgendwo geworden. Diese Schlüsselworte, du wirst in alle Religionen finden. Ganz besonders in den modernen Religionen. Wir. Uns. Meine Kirche ist die wahre Kirche. In der Offenbarung sehen wir, da lesen wir von dem Antichristen, er wird sich auf dem Thron Gottes setzen oder im Tempel Gottes sich setzen, der Antichrist. Also so wird es gezeigt, er wird selbst herrlich sein, sich selbst überschätzen, sich selbst im Mittelpunkt setzen. Das wird der Antichrist tun. Und der Antichrist ist, er nimmt den Platz Jesu ein, den Platz des Heiligen Geistes ein, den Platz Gottes ein. Und ihr sollt keine Götter haben neben mir. Jesus gab immer alle Ehre Gott. Nicht ich. Das habe ich nicht gemacht. Das hat der Herr gegeben. Das hat der Herr gewirkt. Nicht ich. Der Herr war es. Er gibt das Wollen und er gibt das auch Vollbringen. Jesus nahm sich nicht so wichtig, ihr Lieben. Das ist Evangelium. Er nahm sich nicht so wichtig. Nicht seine Worte sollen in Erfüllung werden, sondern was die Propheten gesagt haben. Die sind ganz weit weg. Ihre Worte. Und Gott stand zu seinen Aussagen dann, weil er sich nicht wichtig genommen hat. Und ich sage euch eines, wenn wir uns nicht mehr wichtig nehmen, wenn wir nicht mehr denken, wir sind es, die Macher, sondern Herr, mach du das. Ich bin nur ein Stümpler. Ich bin nur ein, ja, dein Werkzeug. Was macht man mit dem Werkzeug? Gebrauche mich, Herr, wenn du kannst. Wenn nicht, dann such dir vielleicht ein anderes Werkzeug. Aber gebrauche mich. Und dann du wirst merken, wie Gott dich bestätigt. Je weniger du dich selbst im Mittelpunkt setzt, desto mehr kommt der Herr zum Zug in unserem Leben. Die Menschen haben immer gesagt, er ist hier, er ist dort und so weiter. Und Christus sagt, nee, der ist weder da noch dort. Und das ist die Endzeit. Lasst euch nicht verführen. Das ist der moderne Götzendienst. Christus ist hier. Weißt du, in dieser Versammlung, in dieser Konferenz, in dieser Gemeinde. Vergiss es. Er ist überall, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, ihr Lieben. Gott lässt sich nicht festlegen. Er ist dort, wo er sein will. Wo man demütig ist. Wo man ihn mit einem sanftmütigen Herzen ihm begegnet. Und auch seinen Brüdern und Schwestern. In der Endzeit werden die Menschen behaupten, hier ist er. Nein, dort ist er. Auf dieser Konferenz, dieser Feuerkonferenz. Er wohnt auf dem Berg oder in der Höhle dort und was weiß ich. Gott offenbart sich, wie er will. Er lässt sich nicht irgendwo festlegen. Und wir können nicht behaupten, er ist hier. Du bist hier an diesem Ort. Wir singen schön. Aber ob das biblisch ist, ist manchmal fraglich. In aller Liebe. Ich hinterfrage viele Chorusse, die wir singen. Ich hinterfrage und mache mir meine Gedanken. Herr, von was reden wir denn? Du bist hier an diesem Ort. Weißt du, wenn wir uns zanken und streiten und beißen und fressen, kann Gott doch gar nicht da sein, ihr Lieben. Das ist moderner Götzendienst. Da will jeder der Stärkste sein, der Schärfste. Aber wenn wir demütig sind, dann braucht man gar nicht sagen, Gott, du bist an diesem Ort, er ist an diesem Ort. Wenn wir demütig, bescheiden sind, zurückhaltend sind. Jesus sagt, das Reich Gottes, und wo ist das Reich Gottes? Inwendig in euch. Wenn wir in die Gemeinde kommen mit einem betenden Herzen, mit einem hingegebenen Herzen, dann bringen wir Gott in die Gemeinde. Aber die Gemeinde ist nicht, die Versammlung ist nicht das Reich Gottes. Dein Herz ist das Herz, das der Tempel Gottes, die Wohnung Gottes. Wir sind der Tempel Gottes und unser Verhalten zeigt uns, wer und was in uns ist. Unser Verhalten, wer uns bestimmt, wem wir dienen, wem wir uns unterordnen, wer das Sagen hat in unserem Leben. Der moderne Mensch ist egozentrisch geworden. Lass uns ganz ehrlich sein, wir werden so erzogen, setz dich durch, verwende Ellenbogen, sei stark. Der Humanismus hat uns so geprägt im Laufe der Jahre. Es geht nur um unser Recht, mein Recht. Nein, Gott, es geht um deine Rechte, um deine Ehre, um deine Verherrlichung. Gott wurde verbannt, vielleicht nur irgendwo in der Ecke. Nein, Gott will nicht in der Ecke sein, sondern Gott will im Zentrum unseres Lebens sein. Dort sich verherrlichen. Zu Jesus kommen Menschen, die ihm nachfolgen wollen seine Jünger sein und so weiter und fragen, Herr, wo bist du zur Herberge? Sie wollen Jesus näher kommen und dann sagt Jesus ganz einfach, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Willst du diesem obdachlosen Herrn Jesus nachfolgen? Obdachlos? Oder Herr, und dann kommen Leute und als sagt der Herr Jesus, ja, du kannst mit mir mitgehen und mitfolgen, aber mach sofort konsequent, hieb- und stichfest die Sache, dann kommen die Leute und sagen, Herr, erlaube mir, erlaube mir, dass ich die Ochsen angucke, den Acker angucke. Erlaube mir, dass ich zu Matthäus Kapitel 8, Vers 21, dass ich meinen Vater noch begrabe. Was sagt Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Du siehst also, wir hängen oft noch an unserer Familie. Die Familie ist uns manchmal wichtig, der Vater. Und wir kommen nicht weiter, Geschwister. Wir kommen nicht weiter, solange wir an der Familie noch hängen. Abraham, Gott hat Abraham aus Ur in Chaldea ausziehen lassen und Abraham ist ein Stück weit gegangen aus Ur in Chaldea und dann kam er bis nach Haran. Und er nimmt seinen alten Vater mit und er kann erst weiterziehen und Gott kann ihn erst weiter segnen, nachdem der alte Vater gestorben ist. Gott kann uns manchmal gar nicht weiter segnen, weil wir so an der Familie hängen. Geburtstagsfeier, Konfirmation oder Kommunion oder welches Fest auch immer, die ganzen Familienfeste, die sind schön und gut. Ich habe nichts dagegen. Aber was ist uns wichtiger? Und ich habe eines festgestellt, also bei mir, mein eigener Schwager, der fing, weißt du, der Teufel weiß, wie er so anfangen kann. Der fängt immer mit der Familie an. Die Familie so lieb. Du musst ja die Familie lieben und nett sein zu deiner Familie. Aber mein Schwager, der kam immer kurz vorm Gottesdienst, Sonntagmorgens, und will uns besuchen, zum Brunch einladen und so weiter. Und wir haben gesagt, guck mal, wir gehen zum Gottesdienst, so kannst du uns heute Nachmittag besuchen. Und wir haben sitzen lassen, der hat draußen im Auto warten müssen, bis wir dann vom Gottesdienst kamen. Und er fand es zuerst unerhört, aber ich habe gesagt, uns ist Gott wichtiger. Da bleibt nicht meine Frau zu Hause und bewirte dich, wenn du nicht eine Zeit findest, du kannst auch eine andere Zeit zu uns kommen, dann musst du einfach warten, bis wir fertig sind. Uns kommt Gott voraus. Gott ist uns wichtiger. So, zuerst der Herr. Also, und Herr, erlaube mir, mal was anderes zu machen, oder dies und jenes und so weiter. Zuerst mal einen Ochsen anzusehen, zuerst eine Frau noch zu nehmen, meinen Beruf auszulernen, zuerst mal ein bisschen Geld anzusparen, damit ich was mir kaufen kann und so weiter. Erlaub mir das. Und Gott sagt, folge mir nach. Bist du bereit, sofort auf der Stelle mir nachzufolgen? Und da zeigt sich, wer Nummer eins ist in unserem Leben. Wer zu sagen hat, zuerst meine Karriere, zuerst will ich weltlichen Erfolg haben, zuerst will ich was aus meinem Leben machen und dann erst dir. In Lukas 9, Vers 61, da sagt der andere, Herr, ich will gerne mitkommen und ich will gerne dabei sein, ich will gerne dich unterstützen und ich will gerne dich ehren und ich will gerne für dich Opfer bringen und ich will gerne verzichten und so weiter und ich will gerne was für dich tun, ich will gerne deine Veranstaltung besuchen, ich will gerne gesegnet werden. Du siehst also, ich will gerne, das sagt er, geheilt werden, ich will gerne befreit werden, aber lass mich zuerst mal mich von meiner Familie verabschieden. Selbst das Verabschieden ist ein heikles Problem. Lass mich zuerst mal von meiner Familie verabschieden. Aber, und das ist dieser Aberchristen, nicht nur abergläubig, sondern Aberchristen, Abermenschen, Aberjünger, aber erlaube mir, mich von meiner Familie zu verabschieden. Wenn Gott dich ruft, hast du keine Zeit, dich zu verabschieden. Weißt du, wenn Gott dich ruft, auch für die Ewigkeit, dann musst du gehen. Da kannst du nicht sagen, liebe Frau Ade oder lieber Mann Ade. So, da kannst du nicht sagen, den möchte ich auch noch mitnehmen und gerne einladen. Wenn die dorthin gehen, weißt du, dieses Aber, das ist auch so eine Geschichte. Wenn die dorthin gehen, nee, da gehe ich nicht hin. Ich kenne solche Leute. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn die sich um den und jenen kümmern, bin ich entlassen, dann will ich damit nichts zu tun haben. Wenn die denen helfen, wenn die unterstützen, du musst bereit sein zu akzeptieren, wenn Gott andere Leute benutzt und wenn Gott andere Leute einsetzt und darfst auf andere gar nicht neidisch sein und auf die anderen gar nicht eifersüchtig sein. Wenn der dort predigt, ich habe in Süddeutschland zeitlang gehabt, wir waren zwei Pastoren in der Gemeinde, wenn der predigt, komme ich, wenn der predigt, komme ich nicht. Und die haben morgens, immer sonntagmorgens angerufen, wer predigt heute Morgen? Am Schluss habe ich gesagt, hört doch auf mit dieser Fragerei, ich will, egal wer predigt, der Heilige Geist ist im Gottesdienst und der Heilige Geist spricht, hört auf den Heiligen Geist und der hat das Sagen und nicht wer predigt. Und meistens, wenn der andere gepredigt hat, der hat meistens den Leuten das gesagt, was sie sagen sollten. Der andere hat dann nicht sich getraut zu predigen und so weiter, das zu sagen, was der Heilige Geist sagen will. Weißt du, Gott kommt durch jeden Einzelnen zum Zug und Gott benutzt gerade die Leute, die du nicht magst, die benutzt er, um zu dir zu sprechen, zu mir zu sprechen. Also, wenn der da ist, wenn der kommt, du siehst diese Schmetterlinge, diese Wanderchristen, wie sie so sind. Sie sind immer da, wenn bestimmte Leute da sind. Wenn bestimmte Leute da sind, dann kommen sie. Wenn sie nicht da sind, kommen sie nicht. Wenn der Evangelist kommt, kommen sie nicht. Kommen sie. Und wenn der Evangelist kommt, kommen sie nicht. Das erlebe ich hier. Wenn der kommt, komme ich nicht. Oder kommen sie 14 Tage nicht. Ich finde es unverschämt. Ich finde es unverschämt. Egal wer das ist. Gott benutzt jeden Bruder und jede Schwester. Wir dürfen nicht sortieren. Das sind alles Diener Gottes. Weißt du, aber das ist moderner Götzendienst. Ich bin apollisch, ich bin käfisch, ich bin christisch, ich bin paulisch. Weißt du, die Korinthergemeinde, die war super geistlich, aber die waren so Klickenwirtschaft. Die haben gesagt, ich mag den Apollos, der schürft wenigstens so richtig. Oder ich mag Petrus, der erzählt vom Heiland so viel Gutes. Und ich mag paulisch, ich bin paulisch, ich mag den Apostel Paulus, der ist korrekt, der sagt, wo es lang geht, der spricht nicht durch die Blume. In einem Apostelkreis, weißt du, Jesus hat verschiedene Jünger. Ich will euch schockieren und ich schockiere euch mit einer Tatsache. Wisst ihr, bei den Aposteln war auch ein Judas Ischariot. Der hat auch Dämonen ausgetrieben, der hat auch Wunder getan, den hat Jesus auch eingesetzt, dem hat Jesus sogar die Kasse anvertraut. Aber wenn der Judas predigt, da komme ich nicht hin. Ich mache Petrus oder den Johannes. Aber den Judas, aber der Herr hat extra den Judas manchmal vorausgeschickt. Und der Judas wurde ständig für manche Aufgaben vom Herrn Jesus gebraucht. Also wenn Judas predigt, dieser Betrüger, dieser Verräter. Ja. Wir haben das auch von Paulus. Paulus konnte gar nicht in Judäa predigen, weil er so viel Mist gebaut hat. Er hat Christen verfolgt, viele in Gefängnis gesteckt. Ich habe einen Geistlichen jemanden gehabt, in einer Evangelisation. Dann haben sie gesagt, wenn der kommt, ich komme nicht in die Versammlung. Der war Nazi. Der war, also SS, der hat die Leute verraten. Inzwischen ist er Christ geworden, liebt den Heiland. Und der Herr Jesus schaut nicht, ob er jetzt Nazi ist oder kein Nazi ist. Aber die haben gesagt, wenn der da ist, dieser Nazi, der hat Leute auf dem Gewissen. Ich komme nicht. Und es war sogar ein Ältester in der Gemeinde dort. Da will ich mit der Gemeinde und mit der Kirche nichts zu tun haben. Das ist ein Nazi. Leute, wir dürfen nicht auf Menschen schauen. Wir dürfen nicht auf die Hautfarbe schauen. Wir dürfen nicht auf die Bildung schauen. Wir dürfen auf gar nicht schauen. Wir müssen nur auf den Herrn schauen. Moderner Götzendienst. Versteht ihr, was es ist? Versteht ihr, was es ist? Petrus wäre ihm lieber gewesen als der Judas Ischariot. Aber der Herr Jesus lässt den Judas Ischariot predigen. Und der wird's machen. Und Judas Ischariot war sehr weit voraus. Der war führend im dem Jüngerkreis. Da kam gleich nach Petrus. Oder die waren gleich groß. So, wir vergöttern und vergötzen Menschen, Pastoren. Und ich habe euch vorhin gesagt, Pastoren müssen manchmal fallen, versagen, damit die Leute aufwachen. Dass sie nicht sich an den Pastor halten. Sie müssen sich an Jesus halten. Sie müssen sich an Jesus halten. Und ob ihr dann einen mag oder nicht. Weißt du, denk nur, was Paulus Saul von Tarsus an der Gemeinde angetan hat. Der hat meine Kinder zerstört. Der hat meine Ehe auseinandergebracht, meinen Mann ins Gefängnis gesteckt. Was der alles angestellt hat. Der hat unser Vermögen ruiniert. Dem höre ich nicht zu. Aber das war Paulus. Der hat Gemeinden gegründet. Gott hat gebraucht. Paulus war auch so koscher und so fein. Da habe ich gesagt, gut, ich werde in Judäa nicht predigen. Ich werde dort nicht hingehen. Deshalb hat Paulus überall gepredigt, bloß nicht in Judäa. Da, wo er so viel Schaden angerichtet hat. Der war also auch sensibel. Aber er hat Gott gedient. Und die Leute haben gesagt, ist das nicht der, der die Gemeinde verfolgte, der die Gemeinde zerstörte? Ist das nicht der, der predigt das Wort? Du musst vorstellen, ist das nicht der? Du weißt nicht, was der liebe Gott in 5 Sekunden gemacht hat. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. 5 Minuten vorher, da war er noch der Verfolger. Und plötzlich, siehe, er betet. Ananias in Damaskus. Weißt du, viele haben Probleme gehabt und mussten viel überwinden und vergeben und wegsehen. Denn die Gemeinde muss auch lernen, dem Saul von Tarsus zu vergeben. Und nicht sagen, denk, guck mal, was der alles angestellt hat. Die Gemeinde muss, eigentlich wir lernen miteinander, voneinander, füreinander. Wir lernen miteinander, wir wachsen miteinander. Und die Gemeinde hätte damals in Judäa lernen müssen, Paulus, du hast Schaden angerichtet, aber wir vergeben dir. Komm, wir vergessen, das ist alles vorbei, was vorbei ist, ist vorbei. Was da alles passiert ist. Ich folge Jesus nach und mir ist egal, was jetzt passiert ist. Der Herr hat dem Saul von Tarsus vergeben, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und was soll ich jetzt groß nachtragen und groß da rumoren und mich aufsetzen. Ja, wenn der kommt, wenn Saul von Tarsus predigt, bin ich nicht in der Gemeinde. Ich werde diese Gemeinde auch nicht besuchen, die haben keine Geisterunterscheidung. Ja? Ich kann mir vorstellen, was da alles gelaufen ist. Sehr plastisch, weil ich das in den 40, 45 Jahren erlebt habe. Ich werde dir nachfolgen, aber zuerst muss ich meine Familie, mich von meiner Familie verabschieden. Die Familie kann ein Götze sein. Geschwister, ob ihr das glaubt oder nicht, wir müssen unsere Familie lieben, wir sollen unsere Familie versorgen, wir sollen für unsere Familie da sein, aber wir sollen sie nicht vergöttern. Gott ist der Erste. Und wenn Gott uns aus der Familie rausholt, dann müssen wir auch bereit sein, auch weiterzugehen und die Familie verlassen. Wer nicht absagt allem, was er hat, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, und das, da meint ja die Familie, da kann ich mein Jünger sein. Ich verstehe ganz gut, warum die Schwiegermutter von Petrus Kopfschmerzen bekommen hat, Fieber bekommen hat. Der hat sich so aufgeregt. Jetzt der Petrus, guck mal, jetzt habe ich meine Tochter ihm gegeben zur Frau und der ständig mit dem Herrn Jesus. Das kann gut möglich sein. So, der ist reiß mit dem Herrn Jesus und jetzt lässt es seine Familie allein im Stich. Und der hat Fieber gekriegt. Viele kriegen Fieber. Götzendiener kriegen Fieber. Und dann kommt der Heiler und legt die Hände auf und sagt, beruhige Mutti, beruhige dich. Dein Schwiegersohn ist schon ein Rechter, der dient Gott. Und er hat Gott an erster Stelle. Von ihm heißt ja Petrus und sie verließen die Netze. Aber weißt du, wir kriegen Anfechtungen, wenn wir anfangen, Gott ernst zu dienen, und zwar massenweise. Ich werde dir nachfolgen, aber zuerst mal unser Familientreffen, unsere Familienfeier. Und wir müssen uns entscheiden, Jesus oder die Familie. In aller Liebe, Jesus oder die Familie. Entweder du verlierst deine Familie und gibst Gott ab und kriegst wieder von Gott zurück, oder die geht für immer fort, wenn du sie vergötterst. Weißt du, wenn wir Dinge vergöttern, nimmt Gott uns weg, diese Sachen. Ja, nicht, aber der Teufel tut das dann, das Übrige. Dem werde ich zeigen. Götzendiener wird man immer, wenn Jesus Nummer zwei wird. Da wird man Götzendiener. Du kannst deine Familie nicht halten, auch nicht durch Geschenke, auch nicht durch Weihrauch und so weiter. Du kannst machen, was du willst. Du wirst deine Familie verlieren, es sei denn, du übergibst sie Gott. Unsere Familien sollen Gott geweiht werden. Und dann kriegen wir von Gott das wieder zurück. Dann ist es Gottesdienst. Andersrum ist es Götzendienst. Du gewinnst deine Familie, wenn du konsequent Gott folgst, ob sie mitgehen oder nicht. Ich habe eines festgestellt, wenn wir entschieden Gott nachfolgen, kommt unsere Familie automatisch mit. In der Bibel heißt es, glaube du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig werden. Du musst konsequent glauben, ob du jetzt was siehst oder nicht siehst. So, folge Gott nach und dein Haus wird gerettet, früher oder später. Spätestens dann, wenn du nicht mehr lebst. Die werden noch kommen. Ich werde nie vergessen, plötzlich, in Stuttgart war das, kommt ein Zahnarzt und sagt, ich möchte mich bekehren. Ich habe gesagt, wie kommst du da drauf? Ich will mich bekehren, ich will Christ werden. Weißt du, meine Oma ist jetzt tot, niemand betet mehr für mich, jetzt muss ich selber beten. Und jetzt muss ich Gott suchen. Und meine Oma hat immer für mich gebetet, schenk Gnade, dass dieser Junge, wie er auch hieß, dass er gerettet wird, dass er Jesus findet. Und meine Oma ist nicht mehr da, niemand betet mehr für mich, jetzt muss ich selber beten. Leute kommen, wenn du nicht mehr da bist, wenn du dich nicht wichtig nimmst. So, heute in diesem hochentwickelten Zeitalter ist es uns schwer zu unterscheiden, was ist Götzendienst und nicht. Da ist so vieles. Ich denke nur an unseren Fernseher. Wenn ich frage, wer hat keinen Fernseher zu Hause? Ja. Aber dann hast du was anderes zu Hause. Verstehst? Aber weißt du, wo der Fernseher steht? Da, wo eigentlich unser Altar stehen sollte. Der nimmt diesen schönsten, besten Platz im Wohnzimmer ein. Also es nimmt diesen Platz und wir verwenden so viel Zeit manchmal vor dem Fernseher. Und ich habe nichts dagegen. Ich predige auch nicht gegen den Fernseher. Aber es kann Götzendienst werden. So vieles kann Götzendienst werden. So sind die modernen Götzen. Wir knien nicht mehr vor geschnitzten Bildern, aber wir sitzen da auf der Couch und Füße hoch und Kerze wird angezündet, Tee wird geschlürft und dann sitzen wir da und gaffen von abends, seitdem der Dunkelheit einbricht, bis nach Mitternacht und Sendepause oder Sendeschluss. Nein, es gibt heute keinen Sendeschluss. Früher wurde noch die Nationalhymne gespielt. Aber das gibt's nicht mehr. Ja, aber da sitzen wir da und schlafen sogar ein, wachen wieder auf, dann hören wir wieder weiter die Geschichten, da kommen andere Sachen. Moderne Götzen. Weißt du, die modernen Götzen sind so raffiniert. Ja, aber das mussten auch noch gesehen haben. Weißt du, und dann weisen sie schon hin auf das nächste Programm, was noch kommt als nächstes. Das ist ja interessant, was dort gezeigt wird. Die modernen Götzen, die sind Sicherheit, Versicherung, die Versicherung leben von den Ängsten der Leute. Eigentlich sollten wir unsere Angst zum Herrn bringen und nicht zu der Versicherung. Moderne Götzen, es sind Anerkennung. Prima, gut hast du gemacht, wunderbar. Weißt du, früher die DDR-Leute oder die Russen, die haben Orden gehabt, vorne, hinten hätten sie auch beinahe am liebsten Orden gehabt, überall anerkannt, so ausgezeichnet, Orden. Der Teufel steht uns auch nur mit Plastikorden einzufangen und festzumachen. Wegen diesem Orden, wegen diesen Titeln, wegen dieser Anerkennung. Moderne Götzen, Erfolg könnte sein, Freizeit und Vergnügen, Hobbys. Weißt du, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, könntest du 100 Euro spenden für das Reich Gottes, für die Gemeinde, das würdest du nicht machen. Aber wenn dein Hobby, wenn es um etwas geht, irgendwas zu kaufen aus dem Supermarkt oder so, das sind 200 Euro nicht zu viel für unsere Hobbys. Das, was wir lieben, was wir gerne tun. Die Bibel sagt, da wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Deshalb, was liebst du? Liebst du den Herrn? Ich habe nichts gegen Hobby. Aber ein Hobby kann Götze werden. Mein Schwager, der Adrian, der zum Herrn sich bekehrt und den Herrn Jesus liebgewonnen hat, der hat ein Hobby gehabt, Surfen. Der hat gesagt, schon wenn ich morgens aufstand, habe ich geguckt, wie der Wind ist. Und wenn es Feierabend ist, gleich mein Surfbrett genommen und bin surfen gegangen. Und bis Gott gesagt hat, nein, der hat einen Unfall gehabt. Da war der Wind so stark, dann über den Felsen, ist verunglückt. Und dann hat Gott gesagt, guck mal, das ist dein Götze, du dienst deinem Götzen. Nur surfen. Du hast keine Zeit für die Versammlung und nichts. Nur, wie ist der Wind? In aller Liebe. Surfen ist nichts was Schlimmes, Sport ist nichts was Schlimmes. Aber Sport kann zum Götzen werden. Ich denke nur an diese ganzen Fußballspiele und so weiter. Das ist alles nur Kommerz heutzutage. Das ist nicht mehr Sport und Vergnügen. Das ist alles nur Geld. Da wird einer abgelöst für 100 Millionen, der andere für 50 Millionen. Verstehst du? Da werden die Leute abgelöst. Und das ist Kapital, das ist Wirtschaft. Das ist nicht mehr Sport. Und Sport, wenn du da auf der Straße mit Fußball spielst, bist, das ist okay. Aber das ist kein Sport mehr. Aber das ist Götze geworden. Mein Gott ist Fußball. Gott, Fußball, das sagen sie auch frei weg. In aller Liebe. Vergnügen. Und moderner Götzendienst. Moderner Götzendienst ist alles, wo Jesus nicht mehr der Mittelpunkt ist. Wo er nicht mehr das Zentrum ist. Und es gibt so viele moderne Prediger, die predigen einen anderen Jesus. Die modernen Götzendiener, sie sind keine finsteren Gestalten. Weißt du, der Teufel kommt nicht mit Hörner, Pferdefuß und Schwanz und was weiß ich und riecht nach Schweinestall. Weißt du, der Teufel kommt mit sehr feinen Manieren. Diese modernen Götzendiener, sie stehen mittendrin im Beruf, Karriere. Die modernen Götzendiener sind rechtschaffene Menschen mit Krawatte, die Banker. In aller Liebe, Gott segne sie. Aber das sind anständige Leute, erfolgreiche Leute, glückliche Leute, aber die leben nur fürs Geld. Gut bezahlte Leute gehen sogar in die Kirche, spenden noch was für die Kirche. Paulus sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Jesu Christi berufen hat, abwendet und zu einem anderen Evangelium folgt. Ich wundere, dass ihr das so schnell, weißt du, das sieht so schön, so adrett. Und dann, sie predigen ein anderes Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt, Galater 1, Vers 6 bis 8, folgende Verse, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren, auf den Kopf stellen. Wenn aber euch, auch wir oder ein Engel vom Himmel, euch etwas anderes erzählt als das Evangelium, das, was wir verkündigt haben, das sei verflucht. Du siehst also, moderner Götzendienst ist, wenn jemand uns was anderes verzapft, was anderes erzählt, als was die Apostel uns überliefert haben. Jesus Christus. So einfach. Jesus Christus. Und was war das andere Evangelium? Das Evangelium ohne Kreuz. Das Evangelium ohne Leiden. Das Evangelium ohne Spannung. Das Evangelium ohne Schwierigkeiten. Weißt du, wenn die Leute erzählen, wenn du an Jesus glaubst, hast du ein Wunderleben. Da wunderst du dich nachher am Schluss. Du sagst, was habe ich denn verbrochen? Was habe ich angestellt? Ich krieg einen Tiefschlag nach dem anderen, eine Verletzung nach der anderen, einen Angriff nach dem anderen. Die Götzendiener unserer Tage, die predigen an Christus, den gibt's gar nicht. Das war er nie. Wenn du dann die Geschichte Jesus studierst, das ist ein anderer Jesus. Ein Evangelium ohne Jesus, ein Evangelium ohne den Heiligen Geist, ein Evangelium ohne dem Kreuz. Weißt du, was das Kreuz ist? Tod, sterben, gehängt werden, Galgen. Das ist das Kreuz. Du musst dich selbst aufgeben. Das ist Evangelium. Aber das wird nicht mehr gepredigt. Wo wird noch einem gesagt, du musst dich selbst aufgeben, loslassen, alles was du hast, lass los. Am Schluss hast du nur noch Unterhosen an, weil du alles loslässt. Wenn dich jemand eine Jacke fordert, gib ihm eine Jacke. Wenn jemand die Schuhe fordert, gib die Schuhe. Wenn jemand Hemd fordert, gib das Hemd. Ja, am Schluss stehst du barfuß da. Das Kreuz ist Zerbruch, Kapitulation, Kreuzigung des Ichs. Einfach dein Ich wird durchgekreuzt und dann steht, du bist würdig, du bist groß und du bist stark, Herr. Man spricht von großen Erweckungen, von gewaltigen Aufbrüchen, von Totenauferweckungen. Und man darf aber heute den Menschen keine Forderung mehr stellen und nichts erwarten. Das darf man nicht. Moderner Götzendienst. Darf man nichts verlangen. Und weh, du verlangst was. Hast du die Leute gesehen zum letzten Mal? Man erwähnt das Kreuz nur so nebenbei als Dekoration. Ist schön, das Kreuz, wir haben das Kreuz. Aber das Kreuz verlangt mein Ich. Das muss ich dran geben. Das tut mir weh. Weißt du, das ist mehr als nur eine Unterhaltung. Das fordert man alles. Aber was machen moderne Gemeinden? Man bietet Aerobic an, Bodybuilding, Freizeitgestaltung, Unterhaltung, Musicals, alles wunderbar. Aber das ist nicht Evangelium. Evangelium ist, gib dein Ich auf. Gib dein Ich auf. Es ist alles heutzutage so, alles, wie werd ich groß, wie werd ich stark, wie werd ich? In der Bibel geht es eigentlich umgekehrt, wie werde ich ganz klein? Wie werde ich ganz gering? Wie werde ich bescheiden? Wie baue ich ab? Und er kann in meinem Leben was zubauen und was werden? Götzendienst, das ist mein Thema. Es ist alles heutzutage so hochtechnisiert, zeitgemäß, nicht bedrohend, macht mir nichts zu schaffen. Ja, das könnten wir auch haben und das wäre auch gut. Aber das ist ja so weit weg von der Bibel, vom Evangelium. Du bist der Mann oder die Frau. Was? Wir versuchen gerne auf die anderen die Schuld zu schieben. Der Reiche, der da hier das Schäfchen von dem einen genommen hat, in der Geschichte vom Nathan und David. Der Mann ist des Todes schuldig. Und dann sagt der Herr, du bist der Mann, du hast das getan. Du bist der Verbrecher. Aber was sucht man in unserer Gesellschaft hier, in unserer modernen Welt? Man sucht, die Seelen mit Verlockungen anzuziehen. Schön, hier duftet es. Hier ist nach Rosen. Hier ist Herrlichkeit. Weißt du, in einer richtig geistgewirkten Versammlung, da ist nicht viel von der Herrlichkeit Gottes. Nee, gar nicht, total anders. Da ist Zerbruch, da weinen die Leute. Ich sag das, was es ist. Ich sag das, die Wahrheit, was wirklich wahrer Gottesdienst ist. Da sind Witwen und Waisen, da ist Trübsal, da sind Anfechtungen. Das ist der wahre Gottesdienst. Aber die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die dann nachher kommt, anschließend. Die sind nicht wert. Aber das ist zuerst einmal. Und das ist wenig fürs Fleisch. Dass das Fleisch so erbaut, naja, toll, geil, spitze, scharf. Vieles wird als Evangelium verkauft, aber hat mit dem Evangelium nicht viel zu tun. Evangelium ist gute Nachricht und bleibt gute Nachricht. Aber zuerst einmal meinem Ego tut es nicht gut. Ich muss runtersteigen und ich muss Platz machen für Jesus. Ich muss sagen, Herr Jesus, setz du dich hin, nimm du den Platz ein, nimm du den Thron ein. In vielen Dingen ist Jesus nicht mehr das Zentrum. Und weißt du, wenn Jesus nicht mehr das Zentrum ist, was dann passiert? Dann wird man exzentrisch. Da kommt woanders das Zentrum und dann schlägt man immer aus. Und wir wundern uns, warum wir ständig so ausschlagen und immer irgendwo da und dort anecken. Wenn du Christus in der Mitte, im Zentrum hast, dann bist du nicht exzentrisch, da wirst du nirgendwo anschlagen, nirgendwo anecken, mit niemandem zusammenstoßen, da wirst du immer gut durchkommen. Aber viele Menschen sind exzentrisch. Wenn ich so im Mikrowelle was warm mache bei mir und nicht richtig hinstelle, da auf der Platte, dann stoße ich ständig an und es knallt. Weißt du, da ist die Sache nicht in der Mitte. Und die Sache ist unser Leben in der Mitte? Oder ecken wir ständig an? Wir wundern uns, warum wir ständig da anecken. Exzentrisch. Die Mitte fehlt, die gesunde Mitte. Und die gesunde Mitte ist Jesus Christus und der Heilige Geist. An vielen Orten ist der Gottesdienst zu reinem Vergnügungspark geworden. Wenn ich da, hier in Berlin hat einer seine Gemeinde gebaut und als erstes oder ganz groß rausgegeben, Schwimmbecken, Schwimmbad. Nicht zum Taufen, sondern zum Panschen. So, weißt du, es mag gut sein, dass man eine Schwimmhalle baut, aber das ist nicht A und O. Das erste ist zuerst mal eine Kanzel und dass das Wort Gottes verkündigt wird und dann kann man noch die Leute vielleicht noch unterhalten. Aber weißt du, aber dann plötzlich merkt man das, wir können das Ding nicht ausführen. Wir kriegen nicht mehr so viel Geld zusammen. Gott will nicht, dass wir Schwimmbäder bauen. Gott will, dass wir einfach predigen. Gott will, und jetzt passt auf, was ich sage. Gott will nicht unbedingt, dass wir Kirchen, große Gebäude bauen. Die ersten Christen, die ersten 300 Jahre, da haben sie keine Kirchen gehabt. Im Keller haben sie sich versammelt, in den Katakomben haben sie sich versammelt, irgendwo im Gutshaus haben sie sich versammelt. Und die Gemeinde Jesu ist gewachsen. Aber in dem Moment, wo wir sie anfangen, Kirchen zu bauen, da will einer einen Bau größer haben wie der andere. Dass der Turm bis in den Himmel reift. Alles in Liebe. Alles ist okay. Aber wir merken, wie schnell etwas zum Götzendienst wird. Und dann kommt der Papst, dann kommen die Bischöfe, dann kommen die ganzen schönen Dinge. Und da ist Christus nicht mehr das Wichtigste. Dann streitet man sich über die Haartracht, dann streitet man sich über die Klamotten, dann streitet man sich, wer links sitzt und wer rechts sitzt. Weißt du, die Plätze werden dann verteilt. Leute, Reich Gottes ist Jesus. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Vieles, was wenn wir anfangen, also nur Götzendienst, mit der Zeit ermüdet das alles ist. Am Anfang ist es gut, begeistert. Wir bauen einen Turm, der bis in den Himmel reicht. Und der Turm reicht fast bis in den Himmel. Ich lese da in apokryphischen Schriften, da hörten sie sogar Musik im Himmel. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die Leute von Babylon bei dem Turmgesellschaft, die hörten sogar Engel singen. Wir machen uns einen großen Turm und machen uns einen großen Namen. Gott will das gar nicht, dass wir einen großen Turm bauen. Das ermüdet, das macht uns schwach. Auch wenn es Nervenkitzel ist und wenn es interessant ist und aufregend ist. Das hat nichts mit der Erlösung zu tun. Weißt du, und Abraham, was macht er? Gleich Zeitgenosse von Babylon damals, von der Turmbau GmbH und Co. KG. Was macht da Abraham? Er dient dem Herrn, folgt dem Herrn. Und Gott gibt ihm einen Namen, der groß ist. Und Gott bestätigt ihn. Und Gott bringt ihn an den Punkt, wo er ihn haben will. Erlösung ist mehr als nur einen Turm bauen. Das ist für diesseits. Reich Gottes ist für jenseits. Darum werden die Menschen auch nicht erlöst. Viele Menschen, die nur in einer Organisation ist, den Turm groß bauen und so weiter, die wollen sich selbst verwirklichen, was Großes. Wir machen Gemeinde, wunderbare Gemeinde. Wir bauen große Gemeinde. Die Frage ist, warum wollen wir eine große Gemeinde sein? Damit wir behaupten können, wir sind die Größten, die Schärfsten hier in der Stadt. Nein. Es geht nicht darum, wohnt Jesus unter uns? Das ist die Frage, diese Kardinalsfrage. Je mehr man sich selbst verwirklicht, desto mehr verstrickt man sich. In was auch immer. Wie heißt es in der Bibel, wer reich werden will, der verstrickt sich in alle möglichen schändlichen Lüste. Und das passiert auch. Dann bekommt man Schlagseite in seinem Leben, wird exzentrisch. Nebukadnezar war ein solcher Götzendiener, liest seine Geschichte im Danielbuch, ein ganz moderner Götzenanbeter. Und man sieht, wie er plötzlich seine Macht im Mittelpunkt stellt. Mein Gott, den ich gemacht habe, ich kann töten und ich kann lebendig machen. Großmaul. Ist er mehr nicht? Er maß sich was an, bildet sich was ein. Und ein Götzendienst ist Bildung, Geschwister. Einbildung ist auch Bildung, dass man sich was einbildet. Ich habe studiert. Ich habe jemand in der Gemeinde mal in Stuttgart gehabt, der hat 3 Doktortitel gehabt. Wirkliche Doktortitel, keine Ehrendoktortitel. Wirklich, der hat studiert. Und letztendlich, sein Verstand war so verwirrt, dass man ihn so gar nichts Richtiges gebrauchen konnte. Ich habe zuerst gedacht, Mensch, so ein intelligenter Mensch, wenn du denn in der Gemeinde hast, kannst du was machen. Aber von wegen, der war verwirrter, wie sogar ein Drogensüchtiger war cleverer wie er. Lauter Doktortitel, verstehst du, und so intelligent, der hat Philosophie studiert und Theologie hat er studiert, Psychologie hat er studiert und überall seinen Doktor da gemacht. Weißt du, das geht nicht darum. Und manchmal ist ein einfacher Hilfsarbeiter viel gescheiter und besser dran, weil Gott das Herz sieht und nicht den Kopf. Und manche tragen es auch ganz hoch den Kopf, ich hab's. Nein, lass es. Bildung ist auch ein Kult. Und man denkt manchmal, ohne Bildung läuft nichts. Doch, 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 beim lieben Gott schon. Guck mal, Petrus und Johannes, das waren einfache Fischersleute, Handwerker vom Land und ungebildet. Sogar, dass die hohen Priester sagen, das sind ja einfache, ungebildete Leute. Aber wie viele Bücher sind über Petrus geschrieben worden? Wie viele Bücher sind über Johannes geschrieben worden? Und was haben die alles in der Welt bewegt? Und wo sind da diese Weisen? Wo ist Sokrates und wo ist der und wo ist der? Wo ist Kaiphas? Wo sind die ganzen Großen von damals? Ungebildete Leute, die musst du nicht ernst nehmen. Aber es ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben. Ist die Sache nicht von Gott, wird es untergehen. Da kann man machen, was man will. Viele stoßen sich einfach, das nicht und das nicht und so weiter. Schau dir Nebukadnezar an. Er betete seine Neigungen an. Das sind die modernen Götzen. Meine Fähigkeiten, meine Interessen, meine Stärken, meine Politik, meine Wirtschaft, mein Amt. Gott pfeift auf die ganzen Ämter. In aller Liebe. Mein Volk, unsere Rasse, meine Abstammung, meine Talente. Was kannst du für deine Talente kaufen, wenn es darauf ankommt? Und manche Leute haben so viel Talente, ich würde sie beneiden. Manche haben so viel Talente und die werden nicht eingesetzt. Welche Art auch immer. Meine Organisation, meine Technik, meine Erkenntnisse, meine Errungenschaft, meine Soldaten, meine Bedürfnisse und was weiß ich und meine Instinkte. Lies mal Daniel 4. Er lebte glücklich und zufrieden in seinem Palast und da hatte ich einen Traum, der ließ mir keine Ruhe. Und dann kommt, diese große Eiche wird gefällt und dann muss er auf seinem Bauch liegen und muss wie ein Ochse Gras fressen, seine Fingernägel wachsen, seine Haare wachsen. Oder er liest mal Daniel 3. Mein Standbild, das ich gemacht habe, fällt nieder und betet an. 30 Meter hoch, 3 Meter breit und alles aus Gold. Betet an. Daniel 3, Vers 13. Da packte der Zorn ihn und so weiter, als er sah, diese 3 hebräischen Jünglinge. Diese Juden da, diese Hebräer, die fallen nicht nieder. Regt er sich auf. Die 3, denen zeige ich's. Und ihr sollt meinen Gott die Ehre erweisen, Götzendienst. Meinen Gott die Ehre erweisen und sein goldenes Standbild wollt ihr nicht anbeten. Wenn ihr das nicht tut und euch weigert, Daniel 3, Vers 15, dann werde ich euch in den glühenden Ofen stecken. Und er wird noch 7-mal heißer gemacht. Wenn du dich weigerst, weißt du, in dem Augenblick, wenn du dich weigerst, die Götzen anzubeten, da zeigen sie ihre Fratze plötzlich. Da zeigen sie ihre Fratze. Weißt du, dann weißt du, mit wem du zu tun hast. Die machen dir Ärger und Stress, wenn du sie nicht anbetest. Und die 3 weigern sich permanent. Daniel 3, Vers 19, da geriet Nebukadnezar noch mehr in Zorn und Wut und sein Gesicht ging die Kreissäge los. Verzerrte sich vor Zorn. Und hier siehst du, wozu Götzendiener fähig sind. Plötzlich werden sie wütend, ärgerlich. Da fällt die ganze heilige Maske runter, da hört das ganze Flötenspiel auf, da hört die ganze Geigenmusik auf, da hören die ganzen frommen Gebete auf. Fallt nieder! Oder er geht dorthin. Da siehst du dann, wozu ein reicher, gebildeter, kultivierter, anständiger Mensch wie der Nebukadnezar fähig ist. Da siehst du es. Da siehst du, wenn du sie nicht anbetest und das tust und. Da siehst du, wozu ein frommer fähig ist, so ein Scheinheiliger. Mein Gott. Oh. Da siehst du die christlichen Organisationen, was dahinter steckt plötzlich. Wenn du dazu zu tun hast. Und ich sage euch, legt euch nicht mit den Organisationen an, dann habt ihr mit dem Teufel zu kämpfen. Ja, die sitzen immer am längeren Hebel. Und du wirst immer verlieren. Setz dich nicht mit Organisationen auseinander. Das habe ich gelernt in meinem Leben. Und ich setze mich mit denen nicht auseinander. Wer nicht glauben will, der soll es stehen lassen. Ich gehe meinen Weg weiter. Leg dich nicht an. So, da siehst du, wozu die Obrigkeit fähig ist. Dann singt sie ganz tief und die Fratze geht dorthin, 7-mal heißer. Und so wurde er zum Tier, zur Bestie. Daniel Kapitel 4, Vers 13. Statt ein Menschenverstandes bekommt er einen Tierverstand. Und 7 Jahre. Der hat den Ofen 7-mal heißer gemacht. Jetzt verstraft Gott ihn mit 7 Jahren, da im Gras zu liegen und sich zu kühlen da. 7-mal heißer. Jetzt kriegst du von Gott die Strafe, Nebukadnezar. Das ist der himmlische Rat, hat beschlossen. Du sollst 7 Jahre einfach haben, bis er wieder Gott die Ehre gab, bis er wieder Gott anerkannte. Hat den Ofen so heiß gemacht und er büßt 7 Jahre dafür. 7-mal heiß und jetzt büßt er. Du siehst, Gott ist ein gerechter Gott und es bleibt nichts ungestraft. Götzendiener. Was man anbetet, damit wird man bestraft. Steht in den Apokryphen, aber kann man auch im Alten Testament oder Neuen Testament übernehmen. Da sieht man, wozu der Mensch fähig ist. Der moderne Götze ist der Spiegel, so wo man steht. Weißt du, und dann sich anguckt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land oder die Schönste? Spieglein, Spieglein an der Wand. Das Ganze ist mein Ego, ich bin das Schönste, ich bin der Beste, ich bin der Liebste. Mich und mein und mir und ich, Spieglein, Spieglein an der Wand. Das ist der moderne Götze, Spieglein. Dieser Narzissmus, Nabelschau, Selbstbetrachtung, Selbstanbetung, Spieglein, Spieglein. Ich habe nichts gegen den Spiegel. Aber in Moskau, als ich dann in der Bibelschule mal war, in dem neuen Gebäude von der Gemeinde Gottes, als ich dort war, und die hatten keinen Spiegel. In der Gästetoilette, im ganzen Haus, da haben wir irgendwo auf der Straße so Spiegelscherbe gefunden. Da waren wir so dankbar, dass man wenigstens weiß, wie man sich rasiert. Spieglein, Spieglein. Und der Teufel versteht, die ganzen Spiegel, Seele und so weiter, da glitzert es, dann betrachtet sich von allen Seiten, dann weißt du, also wenn du in so einen Spiegelsaal reinkommst, egal, also in Lahore bin ich in so einem Spiegelsaal im Schloss gewesen, ein Sultanschloss, da kommst du von allen Seiten und denkst, das gibt's doch nicht, das gibt so viel. Und ich bin ganz allein. Und so oft gibt's mich da, da verstehst du, von der Seite sehe ich mich und dann kann ich schielen und wie sehe ich auf der anderen Seite aus? Spieglein, Spieglein an der Wand. Weißt, man nimmt sich so wichtig. Und wenn man nicht wichtig genommen wird, und ich sage jetzt, warum viele Menschen Depressionen kommen, die nehmen mich gar nicht so wichtig. Du bist ja auch gar nicht wichtig. Was sind wir? Wir sind ja nur Staub aus dieser Erde. Wir sind nicht wichtig. Aber man kriegt Depressionen, wenn man nicht ernst genug genommen wird, wenn man nicht richtig auffallen kann, wenn man nicht sofort gelobt wird, nicht anerkannt wird. Römer Kapitel 12, Vers 3. Niemand soll von sich höher denken, als es ihm zusteht. Ich soll nüchtern anfangen zu denken. Das bin ich. Bin Mensch, werde auch eines Tages gehen. Wir sind Staub, wir sind von der Erde und wir werden wieder in die Erde gehen. Sei nüchtern, stimme mit Gott überein und sag, das ist mein Leben. Viele geben sich an, aber wenn du die Leute anguckst, da kommen sie mit riesigen Autos vor, riesige Wohnungen, und dann muss man nur fragen, wie viel Schulden haben sie? Wie viel Schulden haben sie? Das meiste wird nur auf Hypothek gekauft, Kredit, das ist, ja, die Schulden, alles auf Pump. Und dann kann man zeigen, guck mal, was wir alles haben. Selbstbeweihräucherung. Und das macht sogar auch bei der Gemeinde nicht Halt. Und das geht auch sogar über unser Gemeindeleben hinaus. Man will selbstherrlich sein. In der Kirche baut man seine eigenen Hierarchien auf, der Papst und dann kommen viele andere, der Hohe Rat. Und weißt du, jeder will wichtig genommen werden. Und weißt du, wie der Teufel einen lockt? Du, wenn du dienst, dann hast du eine Position, da kommst du wieder höher und jetzt kommst du das nächste Mal wieder höher und das nächste Mal bist du noch höher. Weißt du, wie Gott uns segnen kann, wenn wir demütig werden und runterkommen vom Ross? Zachäus, steig schnell runter, ich muss in dein Haus einkehren. Solange du auf dem Baum bist, kann Jesus nicht zu dir einkehren. Dann geht es um Rang und Titel, um Namen, großen Klang, großen Ruf. Exzellenz. Exzellenz. Wer ist der Größte? Weißt du, wir lachen drüber, aber schau doch die Jünger an, da denken sie doch, da kommt doch die Mutter des Zebedeus und sagt, lass den einen links und den anderen rechts sitzen. Und wer ist der Größte im Himmelreich? Und weißt du, was der Heiland sagt, wer der Größte ist? Der die Schuhe putzt. Das ist der Größte. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Denke darüber nach. Wer ist der Beste? Der Frömmste im ganzen Land? Der Würdigste? Und ich sage dir eines, das ist der moderne Götzendienst. Ich bin würdig. Mich muss der liebe Gott beschenken. Mich muss er in den Himmel heben. Gott setzt die Leute ein. Und Gott segnet die Leute auf seine Art und Weise. Und der Teufel versteht, die Menschen zu vereinnahmen, indem sie ihnen so einen Drang gibt. Zeig's ihnen, zeig's ihnen, zeig's ihnen. Da gibt's jetzt eine Urkunde über die Nachfolge, über Christsein, Jüngerschaft sein und, und. Und der Teufel lockt einen mit Auszeichnungen und Orden. Leider. Was wird mir dafür? Das ist, was die Menschen denken, was das moderne Götzendienst ist. Was wird mir dafür? Die Jünger fragen, was bekommen wir dafür? Wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben. Was kriege ich dafür? Niemand tut doch was umsonst, oder? Niemand tut etwas ohne Anerkennung, ohne Hintergedanken, ohne zu berechnen, was kommt mir dabei raus. Der einzige Dienst, der heute noch etwas zählt und bringt, ist Selbstbefriedigung. Geistliche Onanie. Weißt du, man befriedigt seine Bedürfnisse. Seine Bedürfnisse. Man bedient sich selbst, Selbstbedienung. Beim lieben Gott gibt es keine Selbstbedienung. Da wird man bedient von den Engeln, von dem Heiligen Geist, von der Gemeinde. Da wird man bedient. Aber man will sich bereichern, geistlich, sich selbst. Das steht mir zu, ich habe ein Recht darauf. Weißt du, der Teufel versucht uns einzureden, das ist deine Chance, jetzt oder nie. Aber nein, Gott hat andere Wege. Weißt du, wie Gott arbeitet? Es tut mir leid, dass ich dir sagen muss, Gott arbeitet durch Misserfolg eigentlich. Misserfolg ist der größte Erfolg Gottes. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt und die kam, eine Geschäftsfrau, ganz großes Geschäft sogar, Bundesdeutsch, also Bundesrepublik damals, ein Geschäftsmann, und die betete ständig, ihr Gebet war ständig, lieber Gott, schenk meinem Mann Erfolg, dass er Erfolg hat, dass er überall Erfolg hat und so weiter. Und die hat so lange gebetet, bis mir der Kragen geplatzt ist. Ich habe gesagt, liebe Schwester, der Herr segne dich, aber ich bete, dass dein Mann Misserfolg hat. Je mehr Misserfolge hat, desto mehr Erfolg hat er letztendlich. Und was ist passiert? Dann war sie böse auf mich, ist vielleicht bis heute noch böse. Und der Mann hat einen Misserfolg gehabt. Plötzlich ist ein Ding geplatzt nach dem anderen. Das waren alles nur Seifenblasen. Und dann hat er mir mal geschrieben, hat gesagt, Herr Matudis, ich muss Ihnen eines sagen, durch meine Misserfolge bin ich zu Gott näher gekommen. Näher als durch die ganzen Erfolge, die ich in meinem Leben gehabt habe. Ich habe nur noch Geld gesehen, nur noch Geld nachgejagt und nur noch Wirtschaft gesagt und einen Markenartikel vertreten in Deutschland hier. Und so weiter. Nur noch alle Märkte besetzt und ausgefüllt. Und dann hat es alles nicht geklappt. Und dann der Misserfolg. Irgendjemand hat dann ihn gemobbt plötzlich und ihm zugesetzt. Und der Misserfolg hat ihn zu Gott gebracht, hat ihn zum Kind Gottes gemacht. Hat er angefangen, wieder ernstlich zu beten. Nur nebenbei. Misserfolg ist manchmal größerer Erfolg als die ganzen Erfolge zusammen in deinem Leben gerechnet. Beim Misserfolg wird mehr und größeres Fest freigesetzt als durch Erfolg. Modernes Götzentum ist Anspruchsdenken. Das alles, was wir sind und so weiter, das habe ich verdient. Aber weißt du, wir leben aus der Gnade und nochmals aus der Gnade und nochmals aus der Gnade. Karrieredenken als die innere Selbstzensur, meine innere Selbstbestimmung. Ich habe es geschafft, ich habe es geleistet. Das ist meine Arbeit gewesen, das ist mein Fleiß gewesen. Weißt du, uns wird nichts geschenkt, wir müssen arbeiten. Aber wir sind allein. Gnade ist es, dass wir schaffen, dass wir durchkommen. Glück kann man nicht erzwingen. Kann man nicht erzwingen. Deshalb haben wir heute so viele Gescheiterte, Zerbrochene und ja, Versager. Weil Glück kann man nicht erzwingen. Glück ist ein Geschenk Gottes. Götzendienst macht blind für die Realität, verzaubert einen, macht blind. Man sieht nur noch sich selbst. Ich. Und dann jagt man dem nach. So vieles ist dem Götzenkult geweiht. Egal was es ist. Sogar Essen und Trinken kann Götzendienst sein. Wie heißt es in der Bibel? Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Wir opfern den Götzen, wenn du genau hinguckst, wir opfern den Götzen so viel unserer Kinder, nur wegen Geld, damit wir auch den Standard, Lebensstandard leisten können wie die anderen. Sei doch ehrlich, machen wir doch. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Gesundheit, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Liebe, unsere, wir opfern alles nur, damit wir auch das sind, auch das haben wie die Heiden, die Gottlosen, damit wir auch ein Haus haben und auch dreimal in Urlaub gehen können im Jahr. Auch. Und das war das Problem bei Israel. Wir brauchen auch einen König. Aber du weißt, was aus dem König nachher geworden ist. Der hat nur Probleme gemacht. Wir tun vieles nur um Anerkennung, wegen dem Lob. Fragen gar nicht, ist es der Wille Gottes? Nur aus Gefälligkeit? Nur wegen der Belohnung? Weißt du, da wird dir so Leckerle gegeben. Und so hält man dich auf Trab mit Leckerles. Wegen der Zustimmung, wegen dem Aufstieg. Dann hast du Aufstiegschancen. Götzendiener tun alles, was sie unter normalen Umständen niemals tun würden. Das sind Götzendiener. Sie belügen sich selbst, spielen sich was vor, gaukeln sich selbst was vor, entschuldigen sich ständig sich selbst. Nur, ja, ich mache das nur, damit ich dort weiterkomme. Sie vergewaltigen sogar ihr eigenes Gewissen. Auch die frommen Kreisen, ich mache das ja für Gott. Verstehst du? Wir reden das manchmal so. Und das, ich rede nicht von der Welt draußen. Ich mache das ja für Gott, für den Herrn, für das Reich Gottes. Aber dahinter steckt irgendein anderer Gedanke. Mein Ego, meine Ehre, meine Anerkennung. Götzenkult wird dadurch noch gefördert durch Begeisterung. Auf, Geschwister, lasst uns die Welt einnehmen für Jesus. Und dann am Schluss nimmt die Welt uns ein. Was ist dann? Dann geht der Schuss nach hinten. Und wenn es keine Begeisterung mehr ist, weißt du, solange Begeisterung da ist, sind wir schnell dabei und wirklich auch dabei. Aber wirkliche Nachfolge mit Jesus ist, da kommt plötzlich mal eine Flaute, plötzlich kommt eine Wüstenwanderung, eine Dürre, Trockenheit, Leere. Ist das immer noch für den Herrn? Und da stellt sich raus, ist das ein Götzendienst gewesen oder war das wirklich ein Gottesdienst? Wenn wir für den Herrn was tun, und zwar, ob wir gesehen werden, ob wir Streicheleinheiten bekommen, ob wir gelobt werden, ob wir anerkannt werden, und wenn es niemand sieht. Weißt du, bei vielen glitzert die Fassade und da hinten ist alles morsch. Moderner Götzendienst ist also Selbstbestimmung, da ich lass mich nicht sagen, ich nehme keine Korrektur an, ich weiß, was ich tue. Ich tue das für den Herrn. Der Heilige Geist hat es mir gesagt. Man nimmt keinen Rat an. Das ist moderner Götzendienst für Leute. Selbstbestimmung. Und letztendlich, man engt sich immer mehr ein. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es gewinnen. Das ist die Bibel. Viele leben ein verlorenes Leben, ein freudloses Leben. Sie machen das alles für den Herrn. Ich werde nie vergessen, als Gott zu mir gesprochen hat, als junger Pastor, Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Als der Bruder kam, der kam auf mich zu und sagt, Johannes, das hat mir der Herr gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und zuerst habe ich gesagt, danke Otto, ich nehme das zu Herzen. Und zu Hause habe ich dann gefragt, ist es wirklich wahr? Weißt du, normalerweise muss man das auch verarbeiten, was du hörst, was der Herr einem sagt. Und zu Hause habe ich gedacht, ist das wirklich so? Und dann habe ich die Hälfte der Gottesdienste zusammengestrichen. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht nur einfach arbeiten. Ich möchte, dass Gott durch mich arbeitet. Dass Gott durch mich arbeitet. Und nicht, dass ich da etwas tue, missioniere. Ich war auf der Straße, ich habe das gemacht. Alles nur für den Herrn Jesus gemacht. Mit einem Plakat durch die Stadt gelaufen, demonstriert, gepredigt. Und weißt du, was der liebe Gott wollte von mir? Geh in die Kammer. Geh in die Kammer. Das ist das Schlimmste, was für einen Choleriker passieren kann. Geh in die Kammer und bete. Geh in die Kammer und bete. Götzendiener. Schlimmer, ein Götzendiener, der selbstsüchtig, und das ist schlimmer als Alkohol und Nikotinsucht und Rauschgiftsucht. Das ist eine Sucht. Du glaubst gar nicht, was das für eine Sucht ist. Ich will mich behaupten, mich beweisen, ich will was für Gott tun. Paulus war ein Eiferer für Gott. Steht ja in der Bibel, ich eiferte. Bin ein Pharisäer von Pharisäer. Bin das und das und das und das, was er alles so ist. Bis er im Staub von Damaskus lag. Schlimmer als ein Drogensüchtiger ist ein Selbstsüchtiger. Ein Drogensüchtiger weiß wenigstens, er ist gefallen, er ist abhängig, aber ein Selbstsüchtiger weiß das gar nicht, merkt es nicht einmal, dass er das ist. Er tut so, als ob. Und einem Selbstsüchtigen kannst du gar nicht beibringen. Einem Drogensüchtigen kannst du sagen, du musst eine Therapie machen. Aber wie willst du einem Selbstsüchtigen die Therapie beibringen und sagen, du brauchst jetzt eine Therapie? Er braucht Lobreden. Und er entschuldigt sich dann selbst. Ja, ich bin strebsam, ich bin fleißig, ich bin eifrig. Ich brenne. Und die Betroffenen sind durchaus gesellschaftsfähig und anerkannt und gelobt. Guck mal, wie der betet. Mei, 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 mei. Wie der betet. Doch vor Gott ist ein selbstsüchtiger Mensch ein Götzendiener. Weißt du, und die Frage ist, was bin ich vor Gott? Nicht, was ich vor Menschen bin, das zählt gar nicht. Das ist mir gar nicht ernst genommen. Das hat für die Ewigkeit wenig Bedeutung. Der Götzendiener denkt viel an sich selbst. Wie soll ich aufhören, an uns selbst zu denken? Was verherrlicht den Herrn wirklich? Und weißt du, was den Herrn wirklich verherrlicht? Wenn du still bist, demütig bist, bescheiden bist, klein bist. Und das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt. Halleluja. Weil die Liebe in vielen erkaltet und Ungerechtigkeit bei vielen überhand nimmt. Deshalb kommt jetzt dann auch das Ganze, ich muss mich beweisen, ich beherr und so weiter. Und aus dieser Selbstsucht kommt dann die Herrschsucht. Und dann geht man an die Leute vorbei. Ich bin heilig, der Levit und der Priester. Ich bin heilig, ich gehe in die Gebetsversammlung, ich lobe Gott und preise Gott. Was interessiert mich dieser Schurke da, dieser Samariter da, dieser Ausländer da, was interessiert mich? Ich hab was Wichtigeres zu tun. Geschwister, wir müssen lernen, wieder auf Gott zu hören und zu sehen, den Samariter oder den Samariter wieder spielen, der in seinem Blut liegt. Es liegen so viele Menschen in ihrem Blut. Sie liegen in ihrem Blut. Totgeschlagen, halbtotgeschlagen, ausgeraubt, ausgeplündert. Ich bete. Und Gebet kann Götzendienst werden. Zu viel beten ist nicht gesund, in aller Liebe, was ich sage. Ich bete. Bibel lesen kann gut sein, ist gut, aber zu viel ist Sünde. Weißt du, dass nur noch das ist und nicht mehr das andere. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Sei Täter des Wortes. Ich bete. Ich konzentriere mich auf den Herrn. Ich kann mich von diesen Sachen nicht ablenken lassen. Aber der Herr will uns ablenken, dass wir den sehen, der in Not ist. Und was sagt Jesus Matthäus 25? Ich war nackt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war im Gefängnis, ich war krank. Und dann, wo war das? Ja, ich habe gebetet die ganze Zeit, ich habe nichts gesehen. Ja, mach die Augen auf in deiner Umgebung, wo du bist. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Deshalb, was ist ein wahrer Gottesdienst? Der Antichrist wird alles, was Gott ist, sich erheben, wird groß sich machen. Liest mal die Offenbarung, ich kann nicht mehr darauf eingehen, die Zeit ist zu kurz deswegen. Aber der Geist in der Endzeit ist antichristlich, alles andere verachtet er, das ist wieder das andere Extrem, sieht nur noch Humanismus, sieht nur noch das Leid, sieht nur noch das Elend. Weißt du, wir müssen Jesus als Erstes sehen. Und wenn du Jesus richtig siehst, siehst du auch den Nächsten, den Anderen, den Bruder, die Schwester. So, was ist noch ein Götzendienst? Der moderne Götzendienst, der Stolz. Die Ursünde sowieso. Perfektionismus, ein moderner Götzendienst. Ich will alles ganz genau machen. Ganz exakt. Menschengefälligkeit. Jesus sagt, ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr noch voneinander Ehre nehmt. Gottes Wort. Kann sich mit dem lieben Gott streiten. Ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Wir wollen, dass unsere Gemeinde wächst. Das ist ein gesunder Wunsch. Aber warum wollen wir das? Lass uns ganz ehrlich sagen. Ich stelle das als Pastor in den Raum. Damit wir angeben können. Damit wir uns rühmen können. Damit wir sagen können, wir haben die größte Gemeinde, das größte Gotteshaus, das größte, was weiß ich, das Missionswerk. Damit wir anerkannt werden. Warum tun wir das, was wir tun? Damit die Politiker uns wahrnehmen. Damit der Bürgermeister kommt oder die Kanzlerin kommt oder der Minister kommt. Was geht es nur, dass damit Menschen uns anerkennen, die Partei? Wichtig ist, dass Jesus da ist. Und er ist, wo zwei oder drei ist, da ist er mitten unter ihnen. Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Warum wollen wir die beste Gemeinde sein? Guck mal, ich sage das als Pastor. Warum wollen wir? Was wollen wir damit bezwecken? Was erreichen wir? Wen imponieren wir da? Nur um unsere Selbstsucht zu befriedigen, damit wir sagen können, ich bin in der reinsten, klarsten, festen, stabilsten, gesündesten, heiligsten Gemeinde. Ich bin in Frankfurt am Flughafen, dann kommen zwei Jungs auf mich zu und sagen, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Dachte ich, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt. Heilige der letzten Tage, das sind Mormonen. Verstehst? Und so viele kommen sich wie die Heiligsten der letzten Tage vor. Warum wollen wir das? Die edelste Gemeinde sein? Damit die Leute nur Gutes und Positives über uns reden? Haben sie über den Heiland auch Gutes geredet? Haben sie ihn gelobt? Ans Kreuz haben sie ihn gehauen. Weißt du, damit wir im guten Licht dastehen, von allen anerkannt, von allen gesehen, die schmeißen das Geld denen nach. Weißt du, wem soll eine Megachurch nützen? Weißt du, ein guter Name, ein guter Ruf, wem soll das alles nützen? Wer profitiert davon? Weißt du, wir haben großen Einfluss, wir können die Politik beeinflussen, wir sind in den Medien. Nee, die Medien beeinflussen uns. Wenn die auf den Knopf drücken, dann sind wir aus. Ja. Wenn ich hier im Krematorium mal gesprochen und gepredigt habe, wenn ich die Zeit überschritten habe, plötzlich leuchtet ein Licht, Sie sind zu lang, kommen Sie langsam zu einem Ende. Das blinkt. Und genau so ist es. Die erlauben dir nur bestimmten Rahmen und in diesem Rahmen darfst du dich bewegen und weiter nicht. Weißt du, wir müssen eines Tages allein vor Gott dastehen und da kann ich niemand von diesen Leuten mitnehmen. Gott will uns aus diesem Diensthause erlösen und er hat uns erlöst als Gemeinde Jesu Christi. Und jetzt legt er uns alles vor und sagt, leg alles auf dem Altar. Überlass es mir. Und rede von mir. Gott ist es, der aus nobody somebody macht. Aus nobody somebody macht. Aus niemand jemand macht. Gott ist es der. Er ist es, der plötzlich aus den einfachen Frauen Evangelistinnen macht. Was suchte Jesus? Bei den Fleischlichen, bei den Selbstgefälligen, Selbstherrlichen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Was suchen wir? Weißt du, wir sagen oft, Herr, Herr, und tu nicht, was er sagt. Götzendienst. Wir sind gute Beter, Spezialisten, Weltmeister sogar da drin. Jesus sagt, dass sogar als Messias, als Heiland, Vater, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du das willst. Jesus hat sein Fleisch gekreuzigt. Das war Gottesdienst. Begebet eure Leiber als ein lebendiges Opfer auf den Altar, ans Kreuz. Die Versuchung Jesu war die Versuchung des Fleisches. Machtgefühle. Sag zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der Teufel glaubt an die Macht der Worte Jesu. An Betung. Da, weißt du, dann wirst du ein Star. Bet mich an und ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Götzendienst. Und dann fallen viele Leute auf diese Lügen ein. Gemeinde muss aufhören, eine Kuschelecke zu werden. Muss aufhören, Wohnzimmer zu sein. Muss aufhören, dass es nur noch um unser Wohlfühl sei. Nein, die Gemeinde muss ein Ort sein, wo der Herr uns begegnet und wo wir manchmal bis in Mark und Bein getroffen werden. Was, lieber Gott, ich? Ich habe gedacht, ich bin gut, bin perfekt. Aber was du von mir denkst, weißt du, die Gemeinde muss mehr sein als nur ein Rummelplatz oder dergleichen. Die Gemeinde ist die Werkstatt des Herrn, wo der Herr mit dem Vorschlaghammer manchmal an uns arbeitet. Wieder ein Grobschmied einfach draufhaut und flach klopft, denn der will Schwerter auf uns machen. Hier wird der Wille Gottes gebildet. Weißt du, in der wahren Gemeinde Jesu, im wahren Gottesdienst, wo der lebendige Gott im Mittelpunkt ist, da interessiert man sich um Gott und sonst um gar nichts. Hier wird Gott begrüßt. Eigentlich, wenn wir zusammenkommen, wir sollen uns nicht so sehr einander begrüßen. Hallo, guten Tag. Nein, wir sollen sagen, Halleluja, Heiland, du bist hier. Und dann erst, wenn wir ihn begrüßt haben, ihm gedient haben, dann können wir uns einander noch auch die Hand reichen. Aber zuerst der Herr. Und du siehst, manchmal ist es so wichtig für uns, dass wir den und den und die begrüßt haben und nicht den Herrn. Der Herr, ja, vielleicht kommt er auch noch am Schluss, kurz vorm Schluss mal dran. Der Herr will wichtig genommen werden. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Habe deine Lust. Hier geht es um das Ewige, um das Endlose, um das Bleibende. Hier wird der Wille Gottes getan. Der Herr Jesus lehrte ganz klar, ohne Selbstverleugnung kann mir niemand nachfolgen. Selbstverleugnung ist der Schlüssel der Gottesanbetung. Selbstverleugnung ist der Schlüssel, nicht, dass ich perfekt bin, sondern mich selbst verleugne. Herr, ich kann gar nichts, ich bin gar nichts, ich schaffe gar nichts, ich werde nichts. Ist mir egal alles. Ich bin hier und ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich so, wie ich kann, in meiner Schwachheit. Selbstverleugnung geschieht, wenn wir uns Gott stellen, so wie wir sind, und sagen, Herr, sag du, was ich bin. Sagst du denen, was ich kann? Nicht auf sich selbst verlassen, sondern auf den Herrn verlassen. Nicht auf sich selbst was machen, sondern Gott aus einem sich was machen lassen. Mach du, wenn du mich für würdig achtest, wenn du mich für wert achtest, Herr, mach du was aus mir. Ein Gefäß zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Mach du das. Das ist wahrer Gottesdienst. Alles andere, was ich aus mir mache, ist Götzendienst und Götzenkult. Ich. Und dann sagt der liebe Gott, der muss abgesägt werden. Die Eiche muss fallen. So wie beim Nebukadnezar. 7 Jahre, bis er wieder Gott die Ehre gibt. Und manchmal vergehen 7 Jahre im Leben eines Menschen, bis er wieder aufgeweckt wird, bis er wieder zu sich kommt, bis man Gott die Ehre gibt. 7 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon bei dir her ist. Aber ja, du bist in dem Haus Gottes. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Und lass uns dem Herrn sagen, Herr, bekehre uns, dann sind wir bekehrt. Herr, verändere uns, dann sind wir verändert. Herr, wirke an uns und dann wird etwas aus uns, dann geschieht etwas aus uns. Und Herr, wirke durch mir, zuerst mal in mir. Und dann, wenn du voll bist und überläufst, dann wirkt Gott weiter an dir. Vater, ich segne all die, die dein Wort gehört haben, die heute mehr von dir wollen, die einfach dich suchen und dich verherrlichen wollen und die Nase voll haben von dem ganzen Götzenkult und dem ganzen Selbstbeweihräucherung und Selbstdienst und Selbstbefriedigung. Herr, wir wollen uns nicht selbst befriedigen, sondern wir wollen dir gefallen. Lieber Gott, dein Wohlgefallen soll auf meinem Leben ruhen. Das ist mein Gebet, nicht auf die anderen. Ich kann nicht für die anderen sprechen, ich kann nur für mich selbst sprechen heute Abend. Und ich segne alle Geschwister, die für sich selbst anfangen zu reden. Herr, verwirkliche du dich in mir, so wie du es haben möchtest und wie du mich gebrauchen möchtest. Ich möchte dir keine Vorschriften machen, mach so, mach so, mach so. Nein, Herr, dein Wille geschehe. Und wenn wir durch das Tal gehen müssen, wenn wir durch das ans Kreuz gehen müssen, was es auch immer ist, wir möchten dir vertrauen und wir möchten den Dingen nicht weglaufen, sondern uns der Sache stellen und sagen, hier bin ich Gott, segne mich in Jesu Namen. Kannst du Amen sagen, bist du einverstanden damit? Willst du Jesus nachfolgen? Stell dich Gott zur Verfügung und Gott wird dich segnen. Halleluja. Amen.